Hey, ich habe meine Predigt hier heute Morgen begonnen mit Halleluja. Habe ich wirklich aufgeschrieben, Halleluja. Man hat das Gefühl, als dass alle wieder in der Gemeinde an den Start gehen. Ich habe es wirklich so aufgeschrieben. Ich freue mich darüber. Ich spüre diese Begeisterung. Gestern waren wir als Royal Ranger und wir waren 60 am Start. Wir gehen auf die 90 Mitglieder zu. Das ist ein richtiges, dickes Ding. Wer hat zuerst geklatscht? Das NTC ist in Kürze ein Ausbildungscamp für Menschen über 18. Wir brauchen dich. Hey, wir kommen alle oder die meisten von uns aus dem Urlaub und hatten schöne Zeit. Und wir sind wieder mittendrin in unserem Alltag und das ist nicht schlecht. Amen. Das gibt uns einen Rahmen, das gibt uns wieder Sicherheit. Das lässt uns wieder konsequent zu der Zeit aufstehen, zu der wir aufstehen müssen und dürfen. Gottesdienste füllen sich wieder, und auch bei uns hier, und der Level von Anbetung und Gebet ist schon wieder spürbar da. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik, auch Mittwochabend, aber hey, da stehen wir drüber oder drunter oder wie auch immer. Wir kriegen das Problem gelöst. Wir spüren, dass der Level von Anbetung und Gebet wieder wächst. Wir machen gemeinsam oder wir feiern gemeinsam jeden Sonntag. Wir machen gemeinsam jeden Sonntag im Raum des Geistes Licht an. Jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und wenn wir die andere Bibelstelle von ihm mitnehmen, wo Menschen im Geist ihn anbeten, wir machen das Licht an. Für uns persönlich, da gehst du heraus und sagst, ich spüre Erleichterung, das ist die Gegenwart Gottes, ich spüre etwas, wenn wir Jesus aus ganzem Herzen verehren und proklamieren. Kindergottesdienste laufen wieder, ja, ich wollte zu Wolfgang hier vorhin noch, oh, da laufen die Kids in unsere Kindergottesdienste, das ist unsere Berufung und ich sehe so viele leidenschaftliche Mitarbeiter, den Kindern das Evangelium zu lehren, ich finde das so stark, ich liebe es, eine Gemeinde wie diese zu haben oder in einer Gemeinde wie diese, ist ja nicht meine Gemeinde, ich habe ja gar nichts, ich habe meine Frau, ich liebe es, in dieser Gemeinde zu leben. Das wollte ich sagen. Ja, 60 Ranger, jetzt kommt's eigentlich. 90 Anmeldungen. Hey, es wäre so gut, wenn Jesus bald Berufungen ausspricht, um mit Hand anzulegen. Samstag, Freitag, die Jugend startet wieder, ja. Hab gehört, ihr wart so gut drauf als Jugendliche. Dass Beter sich wieder sammeln. Letzten Mittwoch so viele. Wir werden wieder, wenn Markus zurück ist aus dem Urlaub, Raum für Gott machen und Teams beten wieder. Und dann vor uns liegt in anderthalb Wochen der Start unseres Alpha-Kurses. Und wir sind gespannt auf den ersten Abend. Wir lassen die Gefühle wieder raus. Wir lassen das auch völlig frei laufen und hoffen, viele von euch laden ein. Viele von euch erklären, erzählen, beten und nehmen Leute mit zu diesem Abend. Menschen brauchen Nähe, Menschen brauchen Kontakt und dann kannst du sie, jetzt ist die Zeit einzuladen. Ja, wir haben gemerkt, in der Gemeinde gibt es so viele, die haben die letzten zwei Monate tatsächlich Zettel mitgenommen, fünf Leute draufgeschrieben, manche haben sogar zwei Zettel am Kühlschrank kleben und haben dafür gebetet. Du kannst als Christ bei dem Alpha-Kurs in anderthalb Wochen dabei sein, wenn du jemanden mitbringst. Das ist ein Kurs für Menschen, die die Basics des Glaubens vermittelt bekommen auf gigantisch schöne Art. Und wenn du einen hast, den du mitbringst, dann gib am Infotisch jetzt am Sonntag, auch nächsten Sonntag bei dem Alpha-Roll-Up Bescheid. Es ist ein richtiges Geschenk des Himmels, dass wir als Gemeinde dieses Werkzeug lieben und freisetzen dürfen. Es ist ein Geschenk des Himmels. Und es funktioniert überall in Deutschland. Ich glaube, Jesus mag das. Findet ihr auch? Ich habe im letzten Newsletter einen Bibelvers gebracht, den ich leicht verändert habe. Hat den schon jemand gelesen? Liest jemand Newsletter aus der Gemeinde? Oute dich nicht. Wir machen es trotzdem erstmal noch weiter. Bibelverse darf man nicht verändern. Tue ich auch nicht. Aber ich habe ihn leicht verändert. Ich habe nämlich eine Aussage von Jesus mit dieser Änderung einfach herausgezoomt und ihn nur mal größer herangezoomt Und ihr werdet im Herzen merken, dass er der ganz großen Linie von Jesus und von Gott entspricht. Er steht im Markus 16, Vers 15. Und um ein Haar hätten wir heute keinen Beamer gehabt, aber ich feiere unsere lieben Geschwister hier in der Gemeinde. Das ist richtig cool, es läuft alles gerade hingekriegt. Und Markus 16, Vers 15. Jesus sagt, geh hin in deine Welt und predige das Evangelium allen Menschen. Geh hin in deine Welt und predige das Evangelium allen Menschen. Und die, die die Bibel ein bisschen kennen, die wissen, natürlich steht da, geht hin in alle Welt. Aber ich finde, dass dieses alle Welt so ganz schnell in meinem Leben, ja, ja, ist klar, geh hin in alle Welt. Und dann ist abgehakt. Und ich möchte heute Morgen wieder verkündigen, dass ich tief überzeugt bin, dass Gott so einen ja, Olympialauf macht, ist aber eigentlich viel zu schwach, weil Olympia ist ja schon fast wie Fußballnationalmannschaft Deutschland, so Hauptsache dabei sein ist alles, ja. Nee, eigentlich ist der Plan zu gewinnen, eigentlich ist der Plan ans Ziel zu kommen. Dass Gott mit uns, in seinen Kindern auf der Welt, so einen Run läuft gerade. So war vielleicht der letzte Run in dieser Periode, dieser Zeit. Jesus macht da mal eine krasse Aussage im Johannes 9, Vers 4. Er sagt, mit seinen Jüngern ist er da am Start, er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Wer war das? Sein Vater. Aber diese Aussage aus dem Mund von Jesus an seine Jünger, stell dir mal vor, du stehst da und Jesus, der Sohn Gottes, sagt, Freunde, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ist klar, abgehakt. Nächster Punkt. Es geht um Jesus. Der stirbt dann kann er nicht mehr wirken. Und er ist das Licht der Welt und dann ist er im Himmel. Oh, zu kurz gedacht. Denn das Sterben eines Menschen hat Jesus nicht exklusiv gepachtet. Jeder von uns wird einmal sterben. Also gilt das schon mal, dass irgendwann einmal, wenn ich sterbe, ich nichts mehr tun kann. Und ich habe eine Lebenszeit. Und was sagt Jesus? Wenn ich in den Himmel gehe, seid ihr das Licht der Welt. Also können wir theologisch, müssen wir diesen Vers auch für uns anwenden. Und das hat Paulus getan. Er schreibt den Galatern im Vers, Kapitel 6, Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns das Gute tun an jeder Mann, allermeist aber an denen, die mit uns in der Gemeinde leben. Bei den Römern schreibt er im Kapitel 13 ab Vers 11, und dies tut, und es geht um das Leben im Licht, es geht um ein Leben im Licht, das gesehen wird. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr doch jetzt aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und heute, 2026, ist sie noch weiter vorgerückt. Und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien, Trinkgelagen, nicht in Unzucht, Ausschweifungen, nicht in Streit, nicht in Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus an, und sorgt euch nicht für die alltäglichen Dinge, übersetze ich mal, weil ja, dann werden nur Begierden wach. Und wenn unser Leben ein Enddatum hat, wie es auch im Psalm 90, Vers 12 heißt, Elberfeller sagt, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther übersetzt, lehre uns, dass wir sterben müssen. Also lehre uns, dass wir auch als Teenager, als junge Erwachsene einmal ein Enddatum haben. Damit wir klug werden, Gott. Und wenn unser Leben ein Enddatum hat, dann ist diese Frage, geh hin und verkündige das Evangelium in deiner Welt, Und die Frage nach, Jesus, was ist denn sinnvoll aus deiner Sicht? Eine berechtigte Frage. Und Jesus spricht hier von der Notwendigkeit, Gottes Werke zu tun. Und er sprach zu ihnen, geht hin in eure Welt und predigt das Evangelium. Und für die allermeisten von uns bedeutet das nicht, sich auf eine Kiste zu stellen, im Büro und dann anfangen zu predigen. Die wenigsten von uns, wir haben einige und ich bin so dankbar, diese Beziehungsnudeln, diese Evangelisten, ja, die mir jede Woche wieder erzählen, ich habe den getroffen und er hat mir von Jesus erzählt und ich denke, du bist einfach nur ein Schisser, Pastor. Aber wir haben mindestens 90% dieser Sorte in der Gemeinde. Die allermeisten von uns kleben keine Aufkleber unter das Auto für den Mechaniker, wenn er da deinen Auspuff räubert. Gott sieht dich. Ja. Die wenigsten von uns sind so unterwegs. Und ich habe eine Frage an Jesus. Ich sage, Jesus, es tut mir leid, es sind nur 10% da, die du ansprichst. Geh hin in deine Welt und predige das Evangelium. Was ist denn mit den anderen 90 von uns? Darüber mache ich mir Gedanken auch, wenn ich mich selber angucke, ich predige das hier heute Morgen auch zu mir allererst. Ein Kollege von mir hat mich auf die Idee gebracht, es gibt im Juni diesen Jahres, es gibt eine Kirchenzeitung, die heißt Idea Spektrum, keine Werbung dafür, und die hat im Juni eine Studie in Auftrag gegeben bei der, können wir ruhig einblenden mal, INSA Konsuläre Erfurt. Erfurt ist cool, Ostdeutschland. Die hat hier in Ostdeutschland einem Wirtschaftsinstitut eine Studie in Auftrag gegeben und das Ergebnis dieser Studie, eine repräsentative Umfrage, kam im Juni heraus, hat sie veröffentlicht. Ich habe schon mal sowas Ähnliches, ein bisschen allgemeiner aus Amerika und weltweit gepredigt und so, aber das Ding jetzt hier. Fast jeder zweite Deutsche, 46% sagen sie, würde einen christlichen Gottesdienst besuchen, wenn er persönlich dazu eingeladen würde. Männer, ich zitiere, würden sich etwas häufiger persönlich einlassen als Frauen. Meine Frau sagt gerade, ups. Ja, ich kann es auch noch nicht glauben, aber okay, ja, cool, oder? Westdeutsche etwas häufiger als Ostdeutsche, okay, haben wir geahnt. Aber dann finde ich mal kurz bemerkenswert skurril, hört mal, ich zitiere, unter Mitgliedern der christlichen Konfessionen, also katholisch, evangelisch, freikirchlich, ist die Bereitschaft einer persönlichen Gottesdiensteinladung durchweg überschnittlich hoch. Protestanten und Freikirchler sind 58%, Katholiken 60. Und ich habe mich gefragt, verstehe ich nicht. Ist das nicht normal, dass Christen, die in einer Gemeinde Mitglied sind, in den Gottesdienst gehen? Nö. Und dann forschte ich weiter und fand ein paar Quellen und denkste, nee. Also vor 100 Jahren, müssen wir mal verstehen, in Deutschland ist auch für Leute gut, die aus Madagaskar kommen oder anderen Ländern, vor 100 Jahren gehörte der Kirchgang Sonntagmorgen zum Standardprogramm von über 98% der Deutschen. Das war machbar, wir hatten die Zeit dazu, wir sahen uns dort. Ja. Das gehörte zum Lebensstil dazu, das macht man so. Heute, katholisch.net, eine katholische Online-Zeitung, sagt, jeder zweite Katholik geht niemals in die Kirche. Wir haben 20 Millionen, also piu. Protestantische Landeskirche, noch höher. 65-68% tun sich so schwer, mehr als einmal in die Kirche zu gehen. Und das eine Mal, weißt du, wann das passiert? Da stöhnen meine Kollegen immer zum Weihnachten. Okay, und da heißt es, die würden sich überdurchschnittlich einladen lassen, ist ja gar nicht unsere Zielgruppe, ne? Aber zu was denn, dachte ich mir, zu besonderen Events? Zu Konzerten, zu vielleicht politischen Diskussionen? Okay, gut, dann schau dich bei Freikirchlich rüber und da entdeckst du, im westdeutschen Raum besonders, ist eine Tendenz in den letzten 10, 15 Jahren, man geht einmal im Gottesdienst zu einer Pfingstgemeinde, Baptistengemeinde oder sowas. Das reicht mir. Mehr als zweimal im Monat schaffe ich, wenn jede Woche Hauskreis ist, schaffe ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall, vielleicht alle 8 Wochen oder so. Spannend. Spannend. Jetzt kommen wir zu den Altersgruppen. Wer würde sich denn einladen lassen? Und das finde ich spannend. Die über 70-Jährigen sind gerade voll am Start. Die über 52%. Aber danach kommen die 18- bis 30-Jährigen. Ey, was ist das denn für uns? Das ist doch mal cool. Kannst du dir gerne abfotografieren, findest du aber auch im Internet. Danach kommen 50 bis 70-Jährigen, die 40 bis 50-Jährigen sind gerade am resistentesten. Aber im Grunde, die Prozentzahlen, liegen schon auseinander. Aber ich finde das doch mal phänomenal. Und jetzt mal ein bisschen so im Hinterkopf, Westdeutschland lässt sich ein bisschen mehr einladen als Ostdeutschland. Aber jetzt komme ich zu meinem Favoriten. Wir schauen uns mal die Konfessionslosen an. Und da habe ich mal ein bisschen gespielt. In Ostdeutschland sind das generell, und da ist Sachsen der das nach unten treibt, 77% der Ostdeutschen sind konfessionslos. Aber wir leben ja in Sachsen-Anhalt, bis auf die Gäste, gell? Und da sieht es mit 88% ungefähr 1,8 Millionen Menschen. Dann habe ich mal Wittenberg-Dessau so ein bisschen, weil wir haben ja hier auch einen Standort in Dessau mit euch. Und da sind das 88%. In Dessau wären das 66.500 Menschen. In Wittenberg, im Wittenberg sind es 40.000 Menschen. Stadt und Landkreis habe ich gerade nicht drauf, aber das kannst du hochrechnen. Und dann sagen sie, die Studie aus Erfurt, jeder, fast zweiter, also ich habe einen dritten draus gemacht, jeder dritte Konfessionslose würde sich einladen lassen. Und fast jeder vierte Muslime, wir haben etwas weniger als 8000 Migranten, das sind lange nicht alles Muslime, da werden statistisch auch unsere Ukrainer gezählt und so weiter. Wir haben nur 6,4% Migranten-Ausländeranteil in unserer Stadt, 6,4. Und wir heulen rum, die nehmen uns die Wohnung weg, meine Güte. Wuppertal hat 45%. Ausländeranteil. Berlin habe ich vergessen zu googeln. Jeder dritte Konfessionslose und jeder vierte Muslime. Und da ist was los an unserem Gebetshaus Freitagmittag. Und das macht was mit mir und mit Markus, der schon lange unterwegs ist in diesem Thema hier. Und wir sagen, ey Alter, was geht ab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach mal durchgerechnet. Mathematik. Brauche ich kein Abitur. 1, 2, 3, vierter Muslim. 5, 6, 7, 8er Muslim. Das ist aktuelle Statistik. Das ist Statistik. Das heißt, ich lade mal 10 Leute ein, und 3,3 Deutsche würden kommen. Verrückt, oder? Dass wir auch, die wir hier sitzen und auch am Livestream, dass wir das so wenig tun. Du vielleicht nicht, aber ich. Weil wenn wir das tun würden, würde viel mehr passieren. Und meine Frage ist, warum machen wir das nicht? Weil in unserem Kopf, mein erster Punkt, schon etwas ist, das eine ganz laute Stimme ist. Psychiater hören gut zu jetzt, Stimme im Kopf. Ja. Da ist eine ganz laute Stimme im Kopf. Ach, die würden doch bestimmt nicht kommen. Die wollen doch gar nicht hören. Die wollen doch hier in Wittenberg gar nicht eingeladen werden. Die wollen das doch gar nicht. Und was machen wir? Wir geben eine Antwort für jemand anders, den wir noch gar nicht gefragt haben. In unserem Kopf ist bereits eine Antwort für einen, den ich noch nicht gefragt habe. Und ich habe mal, weiß nicht, ob es sogar mein Vater war oder so, irgendwo, ihr kennt das auch, gibt es so einen Spruch gelernt, sagt niemals nein für jemand anderen. Sag niemals nein für jemand anderen. Lass den anderen lieber selber nein sagen. Kennt ihr das so? Oft entstehen Situationen, wo jemand das Gefühl hat, in einem Gespräch, der andere lässt mich gar nicht ausreden. Oder? Ich kenne das oft genug, dass ich anderen dieses Gefühl gegeben habe. Ich kann mich erinnern, ein Dozent für Coaching in meinem Studium hat uns oft gesagt, wir sind ganz schlechte Zuhörer. Wir antworten so oft, bevor wir den anderen vollständig zugehört haben. Das hat schon mal ein weiser König vor 3000 Jahren gesagt. Sprüche 18 heißt es, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Ja, wie lächerlich mache ich mich denn in diesem Thema, weil ich denke, ach, der will doch gar nicht hören. Meine Frau sprach mit mir über Menschen, sagt sie, ich denke immer an die und die. Und ich, letzte Woche, ich, nicht Christen, ich, die sind noch nicht so weit. Was ist denn das für ein Quatsch in meinem Hirn? Wie kann ich denn eine Antwort geben, bevor jemand das noch gar nicht äußern konnte? Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, ist dumm und macht sich lächerlich. Wir haben hier in Ostdeutschland, wenn wir in die Statistik schlecht reden würden, selbst dann hätten wir doch so eine offene Tür. Leute, das ist besser als ein Elfmeter, den du bekommst und der Torwart ist in dem Moment, wo du schießt, auf Toilette. Und das ganze Publikum sagt, mach das Ding rein. Mach das Ding rein für den Alpha-Kurs. Mach das Ding rein für die Gottesdienste in Ostdeutschland. Und wir stehen da und sagen, oh, hier ist die Geschichte unseres Landes. Und alle gottlos. Ja. Ich zeige euch nachher einen Bibelvers von Paulus. Der würde hier was sagen. Und einen zweiten Gedanken ist natürlich, jetzt will ich dich mal wieder ein bisschen beruhigen. Ja, denkst du, ja, siehst du, ich wieder, ja. Ich frage mich, in welcher Welt bin ich? Also was ich meine ist, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, dann ist es auf der ganzen Welt seit der ersten Gemeinde, seit 2000 Jahren folgerichtig und normal, dass ich in eine Gemeinschaft von Glaubenden hineingetauft werde. Ja? Ich habe Beziehungen zu Christen. Christen lehren mich das Evangelium ganz natürlich, dass es da eine Gemeinschaft in deiner Nähe ist, wo du dich wohlfühlst. Heute kann man Gemeinden aussuchen, wo man sagt, hey, da gehe ich hin, das habe ich gecheckt, das ist mein Favorit, und da bin ich jetzt lebe ich Integrität und Loyalität. Wir dürfen da gerne ein ganz, ganz großes Herz haben für Gottes wunderbare Planung, ganz, ganz, ganz viele Gemeinden oder kleine Gruppen. Gott hat Humor und stellt dich aber da hinein. Genauso wie er Humor hat, dich in deine Familie hineingestellt zu haben. Ja? Denkst du, Gott, was hast du dabei gedacht? So, wenn ich auf manche zeitliche Phase meines Lebens zurückblicke, dann hatte ich immer mal so den Gedanken, Gott, warum hast du genau die Eltern, die ich bekommen habe? Manche haben diese Frage im Blick auf die Familie ihres Partners. Ja, Gott, ich habe da bloß meine Frau geheiratet. Jetzt kriege ich diesen ganzen Anhang da. Herr, womit hast du mich nur gesegnet? Ich wollte doch nur meine Frau, ja. Also es gibt witzige Familien, habt ihr das schon mal erlebt? Es gibt wirklich witzige Familien. Also ja, Gottes Plan ist es, Gemeindefamilie, verrückte, bunte Gemeindefamilie, wo du auch mal wegrennst und heulst und wütend bist und sagst, gehe ich nie wieder hin? Doch, ich gehe wieder hin. Aber er schenkt auch die Fähigkeit eben für Integrität und Loyalität, ja, dass ich in einer Gemeinde lebe, die meine Werte sind und dass ich dann auch loyal dahinter stehe. Aber die Frage ist, siehst du auch deinen Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, wo du bist im Sinne von bist, von sein, deine Uni, deine Schule, dein Büro, dein Handwerkerteam, dein Arztumfeld, als von Gott gegeben an die Kita, die Beziehungen, die sich dadurch ergeben, deine Welt. Da gibt es diese Gruselstudie, dass wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, nach 7 Jahren hat er den Kontakt zu nichtchristlichen Freunden verloren, weil er ja eben diese neue Community hat. Und das dürfen wir auch nicht schlecht reden, aber hey, ich habe noch eine andere Welt. Und bewusst zu werden, Gott, du hast mich genau jetzt dahingestellt. Genau jetzt. Um das Evangelium zu erzählen, um einzuladen. Da habe ich Leute sitzen im Büro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein drittes, was dich vielleicht noch sehr mehr entspannen sollte, ist noch mehr auf die Außenwelt guckend. Warum trauen wir uns nicht? Warum machen wir das nicht? Es gibt noch mehr Punkte, aber heute bringe ich nur noch diesen hier, weil wir eine Erfahrung mit der Außenwelt haben. Durchaus. Jetzt mal ein bisschen Metaperspektive. Es gibt so Germanismen, da gibt es auch Anglismen, also Dinge, Wörter, die wir aus einer anderen Sprache übernommen haben, ja, so McDonald's. aber es gibt deutsche Wörter, Germanismen, die besonders in England und der englisch sprechenden Welt total übernommen wurden. Das ist einmal Kindergarten. Ihr habt gegoogelt, das ist Zeitgeist. Und das ist German Angst. Die Engländer, German Angst. Und es ist erstaunlich, wie wir German Angst leben. Jetzt ein Blick auf Wahlen. Boah, da werden uns Dinger gemalt. Was ist, wenn? Geopolitische Themen. Der Russe kommt, der steht schon vor Berlin. Ja, ich karikiere. Damals 2020 und so mit diesen Themen da in diesen 3 Jahren spezieller Zeit. Angst, große Entscheidungen zu treffen. German Angst. Und wenn du mit Menschen über Jesus sprichst, wenn du mit Menschen über Jesus Christus sprichst, oh, Alter, da bist du wahrscheinlich in einer Sekte. Wahrscheinlich. Und dann muss man wahrscheinlich die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungen anrufen, weil da sitzt ein Sektenbeauftragter. Und es gibt, glaube ich, kein Land in dieser Welt und keine Institution wie unsere 2 Großkirchen, die sich, ich finde, so eine brillante Stelle geschaffen haben. Sektenbeauftragter. Das ist wie, als wenn du bei Coca-Cola anrufst und sagst, hallo, ich möchte mal fragen, wie finden Sie eigentlich Vita-Cola aus Ostdeutschland? Finden Sie das auch gut? Ich finde, es ist lecker. Und die sitzen da und sagen, auf keinen Fall, das einzige gültige Rezept weltweit ist unser Rezept. Wir werden im Oktober Sozo haben. Ein geniales, brillantes Seelsorgeprogramm. Und ich googelte Sozo und war sofort auf dieser Stelle und lese und denke, alter Falter, wir sind alles Verbrecher. Aber das ist ja nicht das Ende. Da in den 80er, 90er Jahren, da taucht ein Wolfhard Magis auf aus Berlin. Der schreibt Bücher über ein Leben mit dem Heiligen Geist und Jesus. Und wow, gefährlich. Genauso gefährlich, ich habe es gegoogelt, wie damals in den 70er, 80er Jahren Scientology. Hast du richtig ausgesprochen? Alter, das übernimmt die Weltherrschaft. Und heute kannst du es lesen. Damals hast du das Gefühl gehabt, alle sind in Scientology. Tom Cruise, mein Lieblingsschauspieler, Alter, der macht uns fertig. Und heute liest du, das waren zu Hochzeiten 8000 Menschen in Deutschland. Aber nicht nur die Weltanschauungsstelle der evangelischen Kirche, sondern auch der Verfassungsschutz hat Scientology verfolgt in Deutschland. Boah, krass. German Angst. Bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Wir kommen ja nicht so weit. Wie gesagt, Olympia ist alles, dabei sein ist alles. Felix Mecher, habt ihr gesehen vielleicht, ein deutscher, junger Nationalfußballspieler, brillant, hat bei der Weltmeisterschaft 2026 öffentlich und sehr emotional über seinen christlichen Glauben und Jesus gesprochen. Bei der Sportschau hat er betont, dass es im Glauben darum gehe, dass Jesus auch im Spiel, im Fußballspiel verherrlicht wird. Und dann betet der gemeinsam mit Spielern auf dem Rasen und dann hieß es, er missioniert. Und das ist gefährlich. Und dann denke ich, boah, Alter, das ist gefährlich. Und dann lese ich nochmal, gestern habe ich es nochmal recherchiert, da lese ich weiter von namhaften Zeitungen dann. Dann geht er in die Kabine und besonders die schwächeren Fußballspieler, die übernimmt er dann. Stelle ich mir vor, boah, Alter, geht der da mit dem Schwert durch die Duschkabinen und sagt, wenn du jetzt nicht Jesus annimmst, dann. Oder die Schwächeren, die dann da zitternd sitzen, die Fußballer, ich habe keinen Selbstwert mehr. Und dann legt er die Hände auf und spricht ihm Gutes zu und sagt, hey, komm, Gott liebt dich trotzdem. Gefährlich. Das steckt so drin. Ein Kommentator hat gesagt, der missioniert, bevorzugt unchristliche Spieler, wenn sie verletzt und gestresst sind. Ja, gefährlich. Ich finde das erstaunlich. Aber wenn du um die Ecke kommst und sagst, ich habe hier einen Stein. Dieser Stein hat Energie. Da gehen die Augen offen auf. Sag, boah, echt wirklich? Ja, das ist wirklich, das kommt aus dem Universum. Weißt du, ist es nicht erstaunlich, heute sprechen wir viel leichter und entspannter über perverse Dinge als über Jesus Christus. Aber wir missionieren doch alle. Wir sind alle missionarisch unterwegs. Meine Kinder haben manchmal so Phasen, da gute Ernährung, ja, Umgang mit Salz und Zucker. Und dann denkst du, ja. Aber wenn du darüber nachdenkst, denkst du, gar nicht so doof. Alle sind hier unterwegs. Ey, du, guck mal, die Klamotten. Hey, das T-Shirt hier. Hier, Conny, kam her, sagt, hey, lass uns unsere T-Shirts da und da bestellen. Hey, das ist richtig cool. Wir sind alle unterwegs und missionieren. Ich missioniere. Aber ich finde das krass, ey, wenn du dann sagst so, ey, ich habe auf Almessen ein Windrad gekauft, ey, das kommt direkt aus dem Schamanen-Hauptquartier Afrikas. Ja, und seitdem habe ich so gute Energie in meinem Haus. Dann kommen sie alle. Sag, oh, zeig mal, wo und krass. Weißt du, wenn du einen super neuen Dünger für deine Tomatenpflanzen entdeckst und erzählst es allen, du missionierst. Ich missioniere meine Enkel und sage, hey, ich finde es gut. Handwerker sind sowas von angesagt in eurer Zukunft. Echt, Opa? Ja! Ey, Elektriker werden ist richtig ein cooler Job. Oder Tischler. Oder mein neues Auto, ja? Ey, setz dich mal rein. Oh, darf ich mal, ja? Jede Werbung missioniert. Jede Werbung. Bei jedem Film auf YouTube kriege ich irgendwas und denke, boah, ist interessant. Geht's dir nicht auch so? Hey, wir haben ein Mandat. Wir sind gesandt von Jesus als Botschafter an seiner Stelle. Und Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, mit allen Christen auf dieser Welt. Wir bleiben mal im Sport heute Morgen. Wer die Olympischen Spiele in Paris verfolgt hat, ist einer jungen Frau begegnet. Einer Yemisi Mabri. Einer Deutschen, die einen nigerianischen Vater hatte, 1998 geboren. Und eine deutsche Mutter. Und diese Frau hatte in ihrer Kindheit so Bock auf Sport als Teenager. Mit 10 war sie im Sport unterwegs, im Turnen und ist diskriminiert worden, weil sie einen nigerianischen Vater hat. 1998, 2000, da muss man zurückdenken. In Rheinland-Pfalz. Und liebte damals Ballett und Turnen und hatte unglaublichen Erfolg. Da sie aber etwas zu klein war, wechselte sie mit 13 Jahren zur Leichtathletik. Und es hat nicht lange gedauert. Mit 15 verletzte sie sich mehrmals an den Knien und wurde operiert. Und in dieser Zeit ging sie mit ihrer Mutter in die Christ Gospel Church in Karlsruhe. Und sie erzählt, ein Kollege sagt, das war einfach so in den frühen Jahren, ja, Kind, du kommst mit, Gottesdienst, hinsetzen, ja. Kennt das jemand von euch so, du wirst mitgebracht von den Eltern. Und sie ist da und sie hat diese Operationen. Und Menschen kümmern sich um sie und sie versteht das Evangelium und sie nimmt es an, sie hört es und sie lädt Jesus in ihr Leben ein. Und von dort an wusste sie, ich, von dort an, sagt sie einem meiner Kollegen. Von dort an wusste sie, dass ihr Wert nicht mehr im Sport liegt. Ihr Wert ist nicht mehr definiert über Leistung, sondern sie sagte, ich habe Jesus in meinem Herzen, der mir den Wert gibt. Und sie legte dort als junges Mädchen ihr Leben in Gottes Hand. Und dann hat es nicht lange gedauert, kommt sie auf die Idee, die Sportart zu wechseln, also Leichtathletik, und sie geht in Kugelstoßen rein. Und sie wird deutsche Meisterin und sie steht vor Olympia 24, war das, richtig? Und sie versteht, kurz vor Olympia 24, ich bin gesandt in meine Welt. Das, was ich gerade mache, ist meine Welt und es ist Gottes Plan. Und bevor die Olympia startet, betet und fastet diese Christchurch in Karlsruhe für sie. Eine ganze Zeit lang, die ganze Gemeinde betet und fastet. Und ein Kollege erzählte, dass zu ihr jemand kommt und spricht ihr ein Wort der Ermutigung zu, wie das ja auch viele von euch tun, so in der Kaffeeecke und so, du betest nochmal und du hörst Jesus und kommt ein Bibelvers und sprichst dir ein Wort zu, jemandem ein Wort zu, fragst da, ich habe einen Eindruck, darf ich den Eindruck teilen, und falls die Person ja sagt, sprichst du ihr den zu, ne? So machst du das ja. Und hier ist, was wir lernen können. Eine ganze Gemeinde betet und fastet nicht nur für sich selbst und für Mission oder persönlich, sondern sie versteht, wir sind ein ganzer Körper, ein Haus Gottes, durch das Gott wirken will. Also es wäre, wenn wir als Gemeinde jetzt alle für Alpha fasten und beten würden und 12 Mitarbeiter machen das. Und wir verstehen uns als, hey, Gott will mit seinem Himmel durch unser Leben etwas Gutes wirken. Weil wir alle unterwegs sind in unserer eigenen Welt. Was wäre das für ein Moment, wenn wir im Herbst eine Fastenwoche hätten füreinander, für Leute in Büros, für Leute in Schulen, für Leute in der Medizin, für Leute überall, in der Pädagogik, überall. Und wir wissen, wir als Gemeinde fasten für jeden in Dessau, der da im Labor arbeitet, dass Gott Türen öffnet. Das haben die gemacht. Okay, dann kommt jemand und spricht ihr etwas zu, bevor sie dort zu Olympia fliegt nach Paris. Und gibt dir ein Wort aus Psalm 20, Vers 6. Psalm 20, Vers 6, in der Hoffnung für alle heißt es, und das musst du dir mal reintun. Wenn er dir den Sieg geschenkt hat, wirst du vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahne schwingen. Versetz dich mal in einen Olympioniken, der kriegt jetzt dieses Wort, Fahne schwingen, Sieg. Was macht das mit ihr? Jetzt kommt der Wettbewerb und beim Wettbewerb hast du 6 Versuche. Und nach dem fünften Versuch liegt sie mit ihren Metern auf Platz 2. Ist doch richtig cool, oder? Und bevor sie den letzten Stoß macht, was macht sie da? Sie macht das, was seit Jahren zu ihrer Lebensart geworden ist. Sie sucht die Stille, sie betet und sie macht Worship, also Lobpreis auf Neudeutsch. Weil sie in Karlsruhe eine Worship-Leiterin ist, seit vielen Jahren. Und dann geht sie raus und jetzt kommt der 6. Versuch. Und die Kugel fliegt exakt auf 20,0 Meter. Nicht 20,1, nicht 1999, auf 20,0 Meter. Kannst du nachgucken im Google. Und sie bringt die Kugel dahin und sie gewinnt die Goldmedaille. Psalm 20, Vers 6. Wenn der Herr, dein Gott, dir den Sieg schenken wird, im 6. Versuch auf 20 Meter. Das passiert den meisten von uns sehr, sehr selten, dass ein Bibelwort so konkret ist. Aber was kommt dann? Darauf will ich hinaus. Dann kommt eine riesen Pressekonferenz im Fernsehen, in der Sportschau auf allen Kanälen, und sie sitzt da auf dem Sofa und sie wurde gefragt, was haben Sie denn vor dem Stoß gemacht? Und wenn sie jetzt nicht überzeugt gewesen wäre, ich bin gesandt von Jesus, dann hätte sie gesagt, ja, ich habe meditiert und ich hatte einen guten Tag und ich war in Topform die Energie war gut an diesem Tag und ich glaube an ein höheres Wesen und bin mit dem eins geworden und all so einen esoterischen Mist. Aber da sitzt sie und sagt, ich habe zu meinem Gott gesungen und zu ihm gebetet. Und dann sagt der Moderator, ja, ist ja interessant, können Sie mal was singen? Und kennt ihr diesen Move da? Und dann singt sie vor Millionen Zuschauern einen Worship-Song. Den sie immer schon singt. Und auf einmal öffnet sich ein Moment der Gegenwart Gottes in diesem Studio für Millionen von Zuschauern, weil eine Person innerlich glaubt, ich bin für diesen Moment gesandt und ich nehme es an. Das war ein ganz organisch herbeigeführter Moment. Nicht so einfach, ich muss jetzt missionieren und ich habe jetzt 3 Punkte und jetzt klopfe ich euch das mal in die Welt raus. Sondern sie war einfach sie. Sie war einfach sie. Sie hat sich keinen Raum verschaffen müssen. Plötzlich war der Raum da. Und alle im Studio standen da und hörten die Message. Sie tut einfach das, was sie schon immer tut. Versuch doch mal, Sigi, dich darauf einzulassen. Sagst du, ja, dann ich mache ja schon immer das, was ich immer mache, nämlich nichts. Das meine ich nicht. Sondern dass wir... Ja, mach immer so weiter, ja, hat der Pastor gesagt. Du hast eine ganz bestimmte Art, mit Jesus unterwegs zu sein und Worship-Team kann gern schon nach vorne kommen. Du hast eine ganz bestimmte Art, unterwegs zu sein und zu leben. Du bist ehrlich darin und du lebst mit Jesus. Du bist zurückgegangen vielleicht bei dem prophetischen Wort, hast aufgeräumt, hast eine Zeit gehabt, der Buße, der Umkehr. Und du sagst, Jesus, wenn du willst, dann mach auch mir solche organischen Momente auf. Weil jeder Dritte würde sich von mir einladen lassen. Das ist Statistik, ja. Ist in Ordnung, du gehst nach Hause, schreib mir wieder eine Mail. Das passt, das kannst du noch nicht bringen. Doch, ist ja nur eine Statistik. Ist ja nur eine Richtungsanzeige, die Jesus uns hier in Ostdeutschland aufmacht. Ich fand eine Aussage, jetzt bringe ich sie von Paulus, im Römer Kapitel 15, Vers 20, nach der neuen evangelistischen Übersetzung der Ranger-Bibel. Und da sagt er, und das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dorthin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war, um nicht auf einem fremden Fundament zu bauen. Es war noch nie auf meinem Herzen, die 62% Kirchenchristen einzuladen. Die haben es nicht immer hingekriegt. Aber mein Herz brennt dafür, mit Menschen unterwegs zu sein, wie die letzte Taufe. Ich freue mich jetzt auf Alpha. Wir werden Menschen begegnen, die haben vor nichts einen Plan. Jeder dritte Ostdeutsche. Jeder vierte Muslime auf deiner Arbeit. Und Muslime und Ausländer, die Welt schimpft jetzt auf die Ausländer. Mit Ausländern kommst du 1000-mal besser ins Gespräch über Gott als mit Deutschen. Mit jedem. Und ich habe mal kurz durchgerechnet, die Gemeinde ist ja immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Ich glaube, dass wir fast an der Nummer sind, 6,4% Ausländeranteil in Wittenberg. Es war für mich eine Ehre, sagt Paulus, wenn er zurückblickt. Die Freudenbotschaft. Wir haben eine Freudenbotschaft in Sachsen-Anhalt, gerade jetzt in diesen Tagen. Wir haben eine Freudenbotschaft. Denen zu bringen, die Christus noch nicht kannten. Jesus, wir möchten dabei sein. Bei diesem Prozess, den du tust hier in Ostdeutschland. Ja, egal, wie Menschen jetzt wählen, du liebst sie wirklich von Herzen alle. Du guckst doch nicht nach den Meinungen, die sie da auf dem Kreuz und auf Papier bringen. Du siehst die Verzweiflung, Gott. Die Kämpfe des Lebens dieser Menschen hier, mit denen wir umgeben sind, Gott. Auch viele, die entspannt sind und ihr Leben genießen, eine gute Rente haben. Alles gut, Herr. Aber dich nicht kennen, Jesus. Titel meiner Predigt habe ich einfach schlicht gestern Abend genannt. Worauf sollen wir denn noch warten? 88% Chancen in Deutschland, in Ostdeutschland. Die Welt guckt, die Welt redet uns kaputt. Alles Nazis in Sachsen-Anhalt, völliger Quatsch. 88% Menschen, die es wert sind, dass Jesus ihnen begegnet. Dafür gibt es Gemeinde, dafür gibt es Christen, die Licht und Salz sind in ihrer Welt. Geh hin in deine Welt. Im Alten Testament haben wir dann Stories, Gott sagt, wen kann ich senden? Wer ist überhaupt da? Gibt es Menschen, die sich senden lassen? Gibt es Menschen, die überhaupt sagen, ich bin bereit, mich vorzubereiten auf diesen Preis? Ich wäre mal gespannt auf die Zahlen 14 bis 18 oder so, die Jugendlichen, die Teenies unserer Tage. Aber völlig egal, hey, wenn du Jesus lieb hast, wenn du getauft wurdest, bist du sein vollwertiges Glied an seinem Leib. Gott sucht Menschen, die sagen, Herr, ich möchte das aus meinem Kopf kriegen, ach, die wollen das sowieso nicht. Und ich möchte auch mit diesem umgehen, Herr, mit der mehr Wahrnehmung in unserer Gesellschaft, German Angst, Sekte, missionieren. All das, Jesus, ich will nicht mehr, dass mich das beeindruckt. Möchte das freigesetzt sein, Jesus, für dein Reich. Möchte voller Freude davon bezeugen, wie gut es ist, mit dir unterwegs zu sein. Schuld vergeben bekommen zu haben. Eine Gemeinde zu haben, die nicht vollkommen ist, aber die irgendwie Leben hat, Herr. Menschen einzuladen zum Alpha-Kurs. Gott, wir wollen nicht Antworten geben, bevor Leute gefragt wurden. Vergib uns, Jesus. Und hilf uns, Heiliger Geist, für dieses, Jesus, so wichtige Thema. Wir müssen die Werke dessen tun, der dich, Jesus, gesandt hat. Es sind immer noch dieselben Werke in unserer Lebenszeit. Lehre uns bedenken, Gott, dass bei uns auch mal ein Endpunkt kommt. Und schenk uns einen Diskurs mit dir in unseren Herzen über dieses Thema. Was fange ich eigentlich mit meiner Zeit an, Jesus? Was schaffe ich für dich? Was mache ich für dich, Jesus? Bleib noch in diesem Moment der Gegenwart Gottes. Vielleicht spricht Jesus mit dir, du mit ihm. Und dann gehen wir rüber zum